Ich selber bin kein Intensivmediziner, muss ich sagen. Ich bin Rhythmologe. Trotzdem rede ich gern zu dem Thema, weil es ein Thema ist, was mir wirklich am Herzen liegt, die temporäre CRT-Stimulation bei Patienten im kardiogenen Schock. Die Daten und die Fälle, die ich Ihnen gleich zeigen werde im Rahmen dieses Vortrags, sind Fälle, die wir in Leipzig gesammelt haben, wo ich 10 Jahre gearbeitet habe. Seit reichlich einem Jahr bin ich etwas mehr in den Osten gerückt. Ich arbeite jetzt in Dresden und baue dort die Rhythmologie auf. Zu meinem Thema. Sie alle sind Anästhesisten, Intensivmediziner. Das ist Ihnen wahrscheinlich alle ein Begriff, der kardiogene Schock. Das ist eine wirklich schwere Erkrankungsform, die auch heutzutage mit all den Möglichkeiten der modernen Medizin immer noch mit einer wirklich hohen Mortalität vergesellschaftet ist. Das heißt, selbst wenn wir diese Patienten zeitnah revaskularisieren, wenn wir Methoden wie IABP oder Assist-Devices bei diesen Patienten einsetzen, dann wissen wir alle, dass ein beachtlicher Teil dieser Patienten trotz all unserer Bemühungen versterben wird. Auf der anderen Art und Weise haben wir bei Patienten, die an Herzinsuffizienz leiden, die aber klinisch stabil sind, die nicht im kardiogenen Schock sind. Bei diesen Patienten haben wir in den letzten Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, eine Therapieform entwickelt, die für diese Patienten wirklich ein Segen ist. Das ist die kardiale Resynchronisationstherapie. Auch das ist nicht neu für sie. Die kardiale Resynchronisationstherapie, und das hat sich über die Jahre in wirklich großen Studien gezeigt, verbessert eben nicht nur die Hämodynamik bei diesen Patienten und die Symptomatik, sondern sie ist wirklich in der Lage, die Mortalität zu verbessern. Und man kann es vielleicht so verstehen, die kardiale Resynchronisationstherapie verbessert die Kontraktilität und die Hämodynamik des insuffizienten Ventrikels, ohne dass der mehr Sauerstoff verbrauchen muss. Mit der gleichen Energie kann er einfach besser pumpen, aufgrund der Geometrie des Kontraktionsablaufes. Die Überlegung, die wir hatten, war jetzt die, kann man so eine segensvolle Therapieform nicht auch einsetzen bei Patienten im kardiogenen Schock? Und zwar im Sinne eines Therapieverfahrens, was ja nicht ganz ungewöhnlich oder ganz neu auf einer Intensivstation ist, nämlich im Sinne eines Therapieverfahrens, was wir als Passagiere Schrittmacherstimulation einsetzen. Passagiere Schrittmacherstimulation, das machen sie alle bei Patienten mit AV-Block, mit SA-Block. Passagiere Kabel gehören einfach dazu auf jeder Intensivstation. Und die Überlegung ist jetzt, kann man mit so einem passagieren Stimulationsverfahren nicht auch Resynchronisation betreiben und damit möglicherweise das Ergebnis von Patienten im kardiogenen Schock verbessern? Ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie wir das gemacht haben. Die Daten sind inzwischen publiziert im Heart Rhythm Journal. Im vergangenen Jahr. Wir haben uns Patienten genommen, die eigentlich todsterbenskrank waren. Man muss ja klar sagen, hier handelt es sich in gewisser Form um experimentelle Medizin, um Neulandmedizin. Das heißt, das haben wir reserviert für Patienten, für die keine anderen Optionen mehr bestanden hätten. Das heißt, alle reversiblen kardialen Pathologien waren behandelt, die Koronaren waren alle saniert. Der hämodynamische Status hat sich immer weiter protrahiert, verschlechtert. Das sind die Patienten, die Sie kennen. Die geben Katecholamine, die liegen da über Tage, die werden nicht besser, die werden eher schlechter. Wir haben IABPs oder Assist-Devices, wenn es möglich war, beziehungsweise wenn sie kontraindiziert waren, dann wurden die nicht eingesetzt. Und als Einschlusskriterium haben wir letztlich geguckt, sind das Patienten, die asynchron kontrahieren, bei denen der linke Ventrikel asynchron kontrahiert. Das landläufige Kriterium, was wir bei den stabilen Patienten mit CRT-Therapie einsetzen, ist ja der Linksschenkelblock. Der Linksschenkelblock im Ruhe-EKG ist ja so das klassische Zeichen einer Asynchronität im linken Ventrikel. Wenn ein Patient einen Linksschenkelblock hat, dann kommt die gesamte elektrische Erregung über Septum und kommt ganz, ganz spät an der Lateralwand an und der Ventrikel fängt an zu schaukeln und asynchron zu kontrahieren. Und bei den stabilen Patienten ist das so, Linksschenkelblock über 150 Millisekunden ist unsere Indikation für eine CRT-Therapie, ist das Asynchronie-Kriterium. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass bei den Patienten, die im kardiogenen Schock sind, die auf der Intensivstation liegen, das gar nicht so häufig der Fall ist. Wenn die einen Linksschenkelblock haben, dann ist der schmaler. Und ich vermute mal, das hat auch was damit zu tun, dass die unter Hochdosis Katecholamintherapie sind, wo sich einfach Leitungsgeschwindigkeiten im Herzen anders abbilden als bei einem stabilen Patienten. Aus diesem Grund haben wir bei all diesen Patienten zusätzliche Informationen verlangt, ob der Ventrikel asynchron kontrahiert. Und das war im Wesentlichen das Echo. Wir haben ein Echo gemacht und haben dann im Echo geguckt, ist das ein Ventrikel, der gleichmäßig synchron kontrahiert oder ist das einer, der schaukelt? Und ich werde Ihnen nachher noch ein paar Beispiele echokardiografische zeigen. Nun ist die Asynchronie-Beurteilung im Echo, wenn Sie den Echokardiograph fragen, ja eine Wissenschaft für sich. Der braucht eine Stunde, um zu messen, ob der Ventrikel asynchron ist oder nicht. Die Zeit haben wir uns da nicht genommen, wir sind da pragmatischer rangegangen. Wir haben im Prinzip einige sehr robuste echokardiografische Kriterien verwendet und das sind die Präjektionsperioden, also Delta PEP oder SPVMD. Das sind so 2-3 Echoparameter, die sind ganz, ganz schnell zu messen, relativ robust und sagen einem, ob da eine nennenswerte Asynchronie im Ventrikel vorliegt. Wir haben ganz klar Patienten nicht behandelt, bei denen die Grunderkrankung nicht behandelt war, also ein akuter Infarkt, der noch keine Choro hatte, kam nicht in Frage. Patienten, die schon ein CRT hatten, wurden nicht behandelt. Patienten, die nicht asynchron waren, wurden nicht behandelt, weil da gab es kein Therapieziel für uns. Patienten mit diastolischer Herzinsuffizienz wurden ebenfalls nicht behandelt mit Rechtsherzversagen oder eben welche, die eine mechanische Komplikation nach einem Infarkt wie einem Infarktfaust hatten, die wurden auch nicht behandelt. Ich möchte Ihnen kurz so ein bisschen die Entwicklung dieses Konzeptes und dieser Therapiestrategie nahebringen. Und das sind die 15 Patienten, aus denen wir im Rahmen dieser Studie Erfahrungen sammeln konnten. Sie sehen hier die zugrunde liegende strukturelle Herzerkrankung. Das waren 8 Patienten mit koronarer Herzerkrankung. Dann waren 6 Patienten mit DCM drunter. Ein Patient hatte eine akute Myokarditis. Nun ist ja die zugrunde liegende strukturelle Herzerkrankung nicht automatisch der Grund für den kardiogenen Schock. Deshalb haben wir auch geguckt, was hat denn den kardiogenen Schock bei diesen Patienten jetzt wirklich getriggert? Womit ging das Ganze los? Von den Patienten mit der KHK waren das 3, die einen akuten Myokardinfarkt hatten. Der akute Myokardinfarkt war saniert worden und trotzdem sind die protrahiert immer weiter in kardiogenen Schock abgerutscht. Was wir auch relativ häufig gesehen hatten, das waren nämlich insgesamt 5 Patienten, waren Patienten, die eine schlechte Pumpleistung hatten und die plötzlich permanent rechtsventrikulär stimuliert wurden. Da waren 3 drunter, die hatten schon ein- oder 2-Kammer-Defi, haben dann einen AV-Block gekriegt und wurden dann permanent rechtsventrikulär stimuliert und sind darunter dann protrahiert schlecht geworden, in kardiogenen Schock abgerutscht. Es waren auch 2 Patienten drunter, das ist hier Patient Nummer 14 und Patient Nummer 9, die hatten noch gar kein Device, die haben einfach im Sinne einer bradykarden Rhythmusstörung einen AV-Block und einen SA-Block entwickelt und brauchten ein passagieres Kabel. Hier der Patient zum Beispiel, der hat Amiodaron bekommen, gegen sein Vorhofflimmern. Unter dem Amiodaron ist er in den SA-Block gegangen und musste dann rechtsventrikulär stimuliert werden und unter der rechtsventrikulären Stimulation ist er in kardiogenen Schock abgerutscht. Ja, also rechtsventrikuläre Stimulation war durchaus ein häufiges Triggering-Event, was den kardiogenen Schock dann hat beginnen lassen. Und dann gab es eben Patienten, bei denen man gar keinen wirklichen Trigger identifizieren konnte. Die sind einfach im Rahmen ihrer Grunderkrankung immer schlechter geworden und in den kardiogenen Schock abgerutscht. Was wir bei diesen Patienten gemacht haben, wir haben die rechte Vena jugularis punktiert, haben dort über diesen venösen Zugang den Koronarvenensinus sondiert, angiografiert, so wie man das auch bei einer normalen CRT-Implantation macht, haben dann eine linksventrikuläre Elektrode platziert. Das ist eine ganz normale, kommerziell erwerbliche Stimulationselektrode für die Koronarvenen. Und bei 10 Patienten haben wir auch eine zusätzliche Vorhofelektrode reingeschraubt. Dazu sage ich gleich nochmal was, warum das letztlich nötig ist, meiner Meinung nach, und nötig war. Dann wurden die mit dem Elektrodensleeve an der Haut festgenäht und wurden extern dann mit einem Schrittmacher konnektiert. Wir haben da typischerweise unsere resterilisierten Schrittmacher nach der genommen, die wir von Explantationen übrig hatten. Die wurden resterilisiert und die haben wir für die Passagierstimulation benutzt, so wie man das auch relativ häufig bei Patienten macht, die Passagier für längere Zeit stimuliert werden müssen. Dann wurde geguckt, wie ist die Hämodynamik, wie ist das Laktat, wie sind die Komplikationen bei diesen Patienten. Nun ist das ja, Sie alle werden das wissen, ein Patientengut, was durchaus verschiedenste Probleme haben kann. Das heißt, den Erfolg der Therapie kann man jetzt nicht nur allein am Blutdruck festmachen, sondern man muss gucken, wie ist das Laktat, wie sind die Katecholamindosen etc. Und wir haben dann eine Definition gefunden, wo wir gesagt haben, okay, wir glauben, dass diese Patienten davon profitiert haben, wenn sich innerhalb der ersten 24 Stunden der mittlere invasiv gemessene Druck gebessert hat, angestiegen ist und das Ganze bei reduzierter Katecholamindosierung. Also wenn wir gesehen haben, wir konnten mit den Katecholamin runtergehen und der Druck ist besser geworden innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Implantation dieser passagieren Stimulationselektroden. Das war unsere Definition für CRT-Response. Hier sehen Sie mal so ein Beispiel, da sind die Elektroden hier mit dem weißen Sleeve, das ist die CS-Elektrode. Daneben liegt die Vorhof-Elektrode, die sind an der Haut festgenäht, das ist der externe Schrittmacher. Das ist das Thorax, also das Bild von der, vom Röntgen, von der Implantation. Sie sehen hier die Schraube, die in das rechte Herz und in den Vorhof reingeschraubt ist. Wir sehen hier den PA-Katheter bei dem Patienten. Wir sehen hier die linksventrikuläre Elektrode, die vielleicht sogar ein bisschen zu hoch liegt. Wir wollen die eher lateral, das ist anterolateral, aber das ist schon okay. Und da im Hintergrund sehen Sie auch noch, hat der Patient eine IABP. Und wie gesagt, das sind alles passagiere Stimulationselektroden. Das war der erste Patient, den wir behandelt haben, bei dem sozusagen die Idee zu diesem Konzept entstanden ist. An den Patienten erinnere ich mich noch gut. Das war ein 61-jähriger Mann, der hat eine koronare Herzerkrankung, eine ER von 20% und hat ein Zweikammer-ICD. Das war genau so ein Fall. Der hat neu entwickelt einen AV-Block 3, war im Sinusrhythmus, hat keinen Ersatzrhythmus, war unter der permanenten rechtsventrikulären Stimulation wirklich asynchron mit einer aortalen Präjektionszeit von 140 Millisekunden. Für diejenigen von Ihnen, die damit nicht so vertraut sind, diese Präjektionszeit misst die Differenz zwischen dem Beginn der elektrischen Aktivierung und der mechanischen Aktivierung im Ventrikel. Das heißt, Sie nehmen den Beginn vom QS-Komplex und den Beginn des Ausflusses über die Aortenklappe im Doppler und können sagen, okay, es dauert so lange, bevor der Strom dazu führt, dass der Ventrikel kontrahiert. Und wenn das mehr als 140 Millisekunden ist, und das ist einfach und robust zu messen, dann ist eine wesentliche Leitungsverzögerung im linken Ventrikel. Dann dauert es relevant zu lang, bevor der Ventrikel anfängt auszuwerfen. Und das war bei diesem Patienten der Fall. Der war im Nyha-Stadium 3 bis 4, glitt langsam so protrahiert in kardiogenen Schock ab, brauchte Katecholamine. Und wir wollten ihn aufrüsten. Und das war auf einem CRT-Device. Und das war zu einer Zeit, wo bei uns die Implantation noch standardmäßig von den Chirurgen durchgeführt wurden. Das ist jetzt anders, das machen wir jetzt inzwischen selber. Aber der Chirurg stand mit uns am Bett und hat gesagt, den operiere ich nicht. Der hat eine Urosepsis, der hat Entzündungswerte. Er hat gesagt, du musst den aber operieren, sonst stirbt der. Er sagt, nein, ich schneide da nicht rein, weil der hat Leukozyten, CRP und Antibiose etc. Er sagt, okay, bevor wir jetzt hier gar nichts machen und der Patient stirbt, legen wir ihm eine passagiere linksventrikuläre Elektrode, ziehen ihn aus dem kardiogenen Schock, lassen die Urosepsis aushandeln, rüsten ihn dann auf. So ist die Idee zu diesem Therapiekonzept letztlich entstanden. Und Sie sehen hier die Blutdruckwerte des Patienten, Sie sehen das Laktat grün dargestellt, die Katecholamindosen. Er hat so 80 zu 60 Blutdruckwerte gehabt. Hier wurde die passagiere linksventrikuläre Elektrode implantiert. Und Sie können sehen, wie innerhalb der ersten 24 Stunden die Katecholamine rausgehen, wie das Laktat abfällt und wie der Druck sich stabilisiert unter dieser passagieren linksventrikulären Stimulation. Nachdem das dann alles sich stabilisiert hat, die Infektlage sich gebessert hat, wurde der Patient auch permanent auf dem CRT-Device aufgerüstet. Der zweite Patient, das sind noch Bilder von dem, das ist ganz interessant. Was Sie hier sehen, ist der Ventrikel des Patienten ohne die linksventrikuläre Stimulation. So sieht das im Echo aus. Und man kann sehr, sehr schön nachempfinden, dass ein Ventrikel, der kontrahiert asynchron. Ja, der schaukelt so hin und her. Das ist keine gleichmäßige Auswurfbewegung des Ventrikels. Die Elektromechanik bei diesem Ventrikel ist gestört. Ich hoffe, das zweite Video läuft jetzt auch. Ja. Und hier sehen Sie dann, wie der Ventrikel aussieht, in dem Moment, wo wir die linksventrikuläre Stimulation angeschaltet haben. Sie sehen, das ist deutlich homogener, deutlich gleichmäßiger. Dieses Wackeln in dem Ventrikel ist weg. Da braucht man gar keine Präjektionsperioden messen. Das ist eine asynchrone Kontraktion, die sich hier deutlich gebessert darstellt. Gucken Sie auf Septum, gucken Sie auf die Lateralwand, wie die anfangen, relativ gleichmäßig zu kontrahieren. Das Ganze hat wirklich akut hemodynamische Effekte, die man messen kann. Was wir typischerweise bei den Respondern gesehen haben, waren akut Blutdruckanstiege im mittleren Druck, im mittleren arteriellen Druck um 5 bis 10 mm Hg. Das ist so, was man akut beobachtet. Und was auch interessant ist, werfen Sie einen Blick auf die Mitralinsuffizienz, die dieser Patient hat. Sie sehen hier ohne linksventrikuläre Stimulation schon eine MI zweiten Grades mindestens. Die wird weniger. Die Mitralklappe durch die geordnete Kontraktion des Ventrikels schließt besser, die Mitralinsuffizienz wird weniger. Auch das ist hemodynamisch relevant für diese Patienten. Das war der zweite Patient aus dieser Serie. Ähnliches Szenario, KAK, EF 30%, Zweikammer-Defi, NYHA 3, AV-Block 3, kein Eigenrhythmus, asynchron. Das war einer, der hatte eine Systeminfektion. Es musste explantiert werden, er war schrittmacherabhängig. Und weil er schrittmacherabhängig war, hat er eine passagiere Schraube über den Hals drinne gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Systeminfektion dann ausgeheilt sein sollte. Aber unter dieser rechtsventrikulären oder dieser permanent rechtsventrikulären Stimulation ist der hämodynamisch völlig weggebrochen. Und wenn Sie einen Patienten haben in der R von 20 und den rechtsventrikulär stimulieren, das ist Gift für diese Ventrikel. Bei dem haben wir letztlich das gleiche Therapiekonzept dann umgesetzt und die gleichen Ergebnisse beobachten können. Man konnte innerhalb von 24 Stunden mit den Katecholaminen raus, das Laktat ging runter, hämodynamisch hat sich dieser Patient stabilisiert. Nach diesen ersten zwei doch guten Erfahrungen haben wir gedacht, na gut, wir transportieren das Therapiekonzept jetzt auch weiter. Wir nehmen jetzt also nicht nur Patienten, die einen AV-Block haben, sondern nehmen auch Patienten, die einen Sinusrhythmus haben, mit einer eigenen Überleitung über einen AV-Knoten, die im kardiogenen Schock sind und asynchron sind. Und das, bei diesem Patienten haben wir dann viel dazugelernt. Das war, der war 64 Jahre alt, hatte auch eine KK, Bypässe schon vor Jahren gehabt. Und der ist einfach immer schlechter geworden im Rahmen seiner Grunderkrankung. Der präsentierte sich dann auf der Intensivstation, da war nichts zu revaskularisieren, die Bypässe waren alle offen. Hatte halt einen Linksschenkelblock, das war neu für ihn, den hat er vorher nicht gehabt. Nicht so breit, 120 Millisekunden beim Sinusrhythmus, hat im Echo eine wirklich schlechte Pumpe gehabt und war asynchron. Aber wie gesagt, kein AV-Block bei diesem Patienten. Wir haben den Patienten implantiert und das ging erstmal gar nicht gut. In dem Moment, wo wir den angefangen haben, linksventrikulär nur am linken Ventrikel zu stimulieren, brach der regelrecht ein. Mit seinem Druck, die Katecholamine mussten wir hochnehmen. Und ich erinnere mich, wir standen an dem Bett und haben überlegt, was machen wir? Das nutzt dem im Augenblick gar nichts, das macht den nur schlechter. Und in dem Moment war so die Diskussion, wir verbessern durch die linksventrikuläre Stimulation die Synchronität im linken Ventrikel. Wir schneiden ihm aber die Synchronität zum Vorhof weg, weil wir asynchron zum Vorhof stimulieren. Und es nutzt ihm wahrscheinlich nichts, ihn einfach im Ventrikel synchroner zu machen und ihm den Vorhofanteil aber zu nehmen. Diese terminal-herzinsuffizienten Patienten brauchen wahrscheinlich jede Schraube an Hämodynamik, die verfügbar ist. Und deshalb haben wir uns überlegt, vielleicht können wir die Programmierung des Schrittmachers ändern. Wir haben den von VVI auf VVT stimuliert. Das ändert das Bild dahingehend, dass der Schrittmacher jetzt den Sinusrhythmus mit intrinsischer Überleitung zulässt und ihm dann hintendrein noch einen kleinen Stimulus auf den linken Ventrikel gibt. Damit haben wir den linken Ventrikel synchronisiert und haben zusätzlich auch das Zusammenspiel von Vorhof und Kammer weiter gewährleistet. Und das hat bei dem Patienten echt den Durchbruch gebracht. Er stabilisierte sich dann, gleiches Bild, Katecholamine ging raus, Laktat ging runter, der hat dann ein dauerhaftes CRT-Device bekommen und kam dann irgendwie über ein Jahr später nochmal wieder zur Ablation von typischem Vorhofflattern. Er hat es also wirklich lange überlebt. Die Lehre, die wir aus diesem Patienten gezogen hatten, war die, dass wir von dem Moment an eben nicht nur passagiere Kabel an die linke Kammer gelegt haben, sondern auch immer eine Vorhofelektrode mitgelegt haben, um die Synchronität zwischen Vorhof und Kammer zu gewährleisten. Der letzte Fall, den ich mit Ihnen in dieser Serie teilen will, ist dieser Fall, weil der war derjenige, der mich am meisten beeindruckt hat. Das war eine 57-jährige Frau, eine wirklich, wirklich junge Frau, die innerhalb von 5 Tagen aus ihrem Wohlbefinden heraus kardial vollkommen dekompensiert war. Die ist im auswärtigen Krankenhaus aufgeschlagen, hat eine R von 10% gehabt, im schwersten kardiogenen Schock. Die komplette Aufarbeitung war unauffällig. Das Einzige, was auffällig war, war, dass der Ventrikel gar nicht so groß war für so eine schlechte Pumpfunktion. Und am Ende musste man per Ausschluss die Diagnose einer akuten Myokarditis stellen. Die wurde dann von dem auswärtigen Krankenhaus in diesem Zustand zu unseren Chirurgen verlegt mit der Bitte um ein Assist-Device. Die Patientin hatte aber in der Zwischenzeit ein perforiertes Stressulkus entwickelt und die Chirurgen haben gesagt, wir implantieren ja kein Assist-Device, die verblutet uns. So, dann wurde die kardiologische Intensivstation gelegt zum Sterben. Die war im Multiorganversagen und man sagt, na gut, mehr als sterben kann die Patientin nicht. Und das waren so ihre Kreislaufparameter. Die war extrem Sinustachykard, hat einen QRS von 120 gehabt, also so ein Linksschenkelblock. Man sieht schon, wie schnell unter diesen hohen Katecholamindosen die Leitungsgeschwindigkeiten im Ventrikel sind. Das 80 Millisekunden, das ist schon schnell vom Beginn des QRS-Komplexes zum Auswurf. Aber es besteht ein gravierender Unterschied zwischen linken und rechten Ventrikel. Der linke Ventrikel kommt deutlich später als der rechte Ventrikel. Das heißt, die hat schon Asynchronität in ihrem Ventrikel drin. Und deshalb haben wir die dann implantiert. Und hier unten sehen Sie den Verlauf dieser Patientin. Hier ist die Implantation gewesen. Sie sehen, wie sich die Druckwerte stabilisieren bei sinkenden Katecholamindosen. Und nach mehr als 3 Tagen war die dann so stabil, dass der Bauchchirurg sich entschieden hat, das kann ich jetzt machen, hat ihr das Stressulkus übernäht. Die hat das Ganze überstanden und ist 4 Wochen später ohne permanent implantiertes Device nach Hause gegangen. Die linksventrikuläre Stimulation, die CRT-Therapie, war wirklich eine temporäre, passagiere, intensivmedizinische Maßnahme, um sie aus dem kardiogenen Schock rauszuziehen. Und das sind die Echos von dieser Patientin. Das ist ohne LV-Stimulation. Sie sehen zuerst kontrahiertes Septum, dann kommt spät die Lateralwand. Das ist Asynchronität. Das ist mit LV-Stimulation visuell synchroner und auch besser in der EF. Und damit ist sie nach Hause gegangen. Komplett normale Pumpfunktion. Synchroner Kontraktionsablauf, kein Device und hat das Ganze überlebt. Das sind die Ergebnisse für die gesamte Patientenkohorte. Im Schnitt hat das Ganze so 60 Minuten im Katheterlabor gedauert. Das heißt, wir haben die Patienten von der Intensivstation ins EPU-Labor transportiert und die Hälfte von denen waren intubiert beatmet. Und die 60 Minuten waren schon rein ins Labor, raus ins Labor. Das war also komplett mit Umlagern und allem. Man braucht nicht allzu viel Durchleuchtung. Das ist eine relativ schlanke Implantationsprozedur für einen erfahrenen Rhythmologen, der CRTs standardmäßig implantiert. Das sind die hämodynamischen und laborchemischen Parameter dieser Patienten. Hier links sehen Sie den mittleren arteriellen Druck innerhalb der ersten 24 Stunden. Obwohl das schon nur eine kleine Patientenkohorte von 15 Patienten war, war das schon ein signifikanter Anstieg und auch der Laktatabfall innerhalb der ersten 24 Stunden war deutlich signifikant in dieser kleinen Kohorte. Sie sehen hier 5 Patienten, die rot markiert sind. Das waren die Patienten, die nach unserer Definition Non-Responder waren. Sie waren entweder deshalb Non-Responder, weil der Druck abgefallen ist nach Implantation oder gleich geblieben, oder sie waren deshalb Non-Responder, weil der Druck zwar angestiegen war, aber die Katecholamine nicht zurückgenommen werden konnten, sondern vielleicht eher noch hochgenommen werden mussten. Das war ja die Definition. Besserer Druck bei reduzierten Katecholamindosen. Das ist so das klinische Ergebnis. Im Schnitt waren die Patienten ungefähr 2 Tage im kardiogenen Schock, bevor wir sie implantiert haben. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Es gibt dann irgendwo so ein Point of No Return, wo das auch nichts mehr bringt. Man sollte das nicht zu spät bei diesen Patienten machen. Die wurden im Schnitt für 6 Tage mit diesen Sonden stimuliert, bevor die rausgenommen wurden. Und die mittlere Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo man die Katecholamine ausschalten konnte, war 26 Stunden. Das heißt, man sieht innerhalb der ersten 1, 2, 3 Tage, ob das letztlich funktioniert. Hier sind nochmal aufgelistet die Patienten, die definitionsgemäß Responder oder Non-Responder waren. Es waren, wie gesagt, 5 Non-Responder. Und Sie sehen auch, das sind schon kranke Patienten. Und man kann wahrscheinlich nicht jeden heilen. Und selbst wenn jemand ein Responder ist, heißt das nicht, dass das Ganze schon ausgestanden ist. Sie sind alle erfahrene Intensivmediziner. Sie wissen, da lauern noch eine Menge an Fallstricken auf der Intensivstation. Wir haben hier mal die In-Hospital-Mortalität aufgelistet. Hier der Patient hat einfach 2 Wochen später eine Pneumonie entwickelt, ist dran verstorben. Der hier, der ist aus seinem nach Reanimation einfach neurologisch nicht mehr geworden, ist in Multiorganversorgung gestorben. Der Patient hier, der hat noch inzessen Kammerflimmern und VTs nach akutem Myokardinfarkt gehabt, den haben wir auch noch abladiert, hat aber auch noch eine schwere Aortenstenose gehabt, die er dann letztlich nicht überlebt hat. Der hat eine Stentthrombose noch erlitten. Hier ist der Patient im protrahierten kardiogenen Schock verstorben. Hier nochmal einer mit schwerer Pneumonie und noch einer mit einer infizierten Leiste und einem septischen Krankheitsbild. Das heißt, da bleibt am Ende schon noch eine Menge anderer Erkrankungen und das zeigt nur, wie multidisziplinär wir uns diesen Patienten widmen müssen. Hier sind nochmal die Ergebnisse. Akuter CRT-Response 67%. Das fand ich interessant, weil das relativ nah bei dem liegt, was wir bei klassischer CRT-Implantation erwarten. Wenn wir Patienten, die stabil sind, mit CRTs implantieren, haben wir auch so 60-70% Responder und das ist hier ähnlich. Die In-Hospital-Mortalität war 47%, aber wohlgemerkt, das waren alles Patienten, die am Ende waren, wo sonst gar nichts mehr machbar schien. Und interessant ist auch das, wenn man sich anguckt, wie war die Mortalität bei den Respondern versus den Non-Respondern, dann war das so, die darauf angesprochen hatten, da war die Mortalität deutlich geringer. Dagegen bei den Non-Respondern sind fast alle verstorben. Und ich glaube, wenn man sich diese Zahlen zu Gemüte führt, das zeigt den Weg, wie wir dieses Verfahren wahrscheinlich weiter evaluieren müssen. Wir haben ja mit all den intensivmedizinischen Methoden, mit IABP, mit Kühlung, immer wieder kleinere Serien gesehen, wo es Ganze genutzt hat, wo es einen Effekt hatte. Und wenn man dann in große prospektiv randomisierte Studien geht, bleibt der Effekt schwerer nachzuweisen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt für diesen Therapieansatz größere Daten. Und ich glaube, steckt durchaus Zeug drin, dass man Überlebensvorteile herausholen kann, wenn man die Patienten sauber selektiert. Und an der Stelle möchte ich schon zur Zusammenfassung kommen. Punkt 1, man kann Patienten temporär linksventrikulär stimulieren. Das ist technisch machbar und insbesondere wenn man Patienten im kardiogenen Schock hat, glaube ich, sollte man an diese Therapieoption denken. Denn verglichen mit allen anderen Maßnahmen, wenn Sie eine Impeller nehmen oder eine ECMO oder dergleichen, ist das deutlich weniger invasiv. Das ist eine venöse Punktion, das ist wie eine passagiere Schrittmacherstimulation, das ist also an Invasivität deutlich geringer als mit diesen anderen supportiven Maßnahmen und deshalb sollte man es zumindest im Hinterkopf haben. Und die Methode, wie man sich dafür entscheidet oder wie man Patienten findet, ist meiner Meinung nach das EKG und die Echokardiografie, im Echo am Bett machen, gucken, ob der Ventrikel asynchron ist oder nicht, ist sicherlich eine gute Methode und man sollte meiner Meinung nach insbesondere daran denken, bei Patienten, die eine schlechte Pumpe haben und permanent rechtsventrikulär stimuliert werden. Ob das jetzt durch ein implantiertes Device ist oder ob das jetzt im Rahmen des intensivmedizinischen Verlaufs akut aufgetreten ist, eine permanente rechtsventrikuläre Stimulation im kardiogenen Schock ist Gift. Das sollte man versuchen zu vermeiden und da sollte man dran denken. Unsere Erfahrungen, die ich Ihnen gezeigt habe, waren durchaus interessant. Bei dem Ganzen sollte man eins beachten, das haben wir gelernt, man darf bei der ganzen Resynchronisation des linken Ventrikels nicht den Vorhof vergessen. Man muss die Synchronität zwischen Vorhof und Kammer aufrechterhalten, wenn die im Sinusrhythmus sind. Und wenn man es mit einem Kabel macht, dann würde ich den externen Schrittmacher auf VVT programmieren. Wir sind inzwischen dazu übergegangen, weil das wirklich einfach ist. Einfach eine zweite Punktion und eine Vorhof-Elektrode mit reinlegen. Vielleicht gibt es irgendwann mal auch sowas wie eine LV-VDD-Elektrode, da muss man die Industrie fragen. Und was wir ganz sicher brauchen, ist eine prospektiv randomisierte Evaluierung mit größeren Patientenkohorten. Aber ich glaube, ein Mortalität als Studienendpunkt wäre sicher interessant. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.